Das letzte Lied zum Staunen. Wer bin ich? Wer bin ich, dass Gott etwas an mir gefunden hat? Dass ich Gott so wichtig bin. Möge uns dieses Staunen doch nie irgendwie abhanden kommen. Wir wollen heute Morgen auf die Bergpredigt hören. Gott hat uns sein Wort gegeben, auf die Bergpredigt. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wort schätzen und dass dieses Wort unser Herz erreicht. Zur Lesung des Wortes Gottes darf ich bitten, euch zu stehen. Sammelt euch keine Schätze hier auf der Erde, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist durch Neid und Habgier, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen. Gott und dem Mammon. Wir nehmen Platz. Das ist ein Wort zum Ärgern, oder? Das ist ein Wort, das reizt, das beschäftigt. Jesus hält uns hochgradig gefährdet durch die Macht des Geldes und Besitzes. Nicht ich. Ist das nicht ein bisschen übertrieben und extrem? Ist dieser Jesus nicht quasi ein Spielverderber? Ein Lebensverächter? Geht es darum, dass man überhaupt keinen Besitz haben soll? So hat es immer wieder Leute im Laufe der Kirchengeschichte gegeben und Theologen, die so argumentiert haben. Sollen wir gar keine Vorsorge treffen? Und man möchte Jesus an sich ein bisschen eines Besseren belehren. Schätze sammeln, damit habe ich kein Problem. Damit habe ich kein Problem. Ich stehe über den Dingen. Oder ich kann sehr gut mit Geld und Besitz umgehen, ohne mein Herz dran zu hängen. Ich kenne und denke an Menschen, die ganz besonders reich sind und die das in der Tat leben und können. Da habe ich den Eindruck, die hängen wirklich nicht dran. Unwahrscheinlich spendable Typen, zufriedene Typen und so weiter. Gott oder Mammon wird hier gegenübergestellt. Ist das nicht ein bisschen zu rigoros? Gibt es nur diese beiden Lebensentwürfe, entweder Gott oder Mammon? Dazwischen ist nichts. Das ist doch ein bisschen extrem. Aber Jesus bleibt dabei. Und er ist auch noch ziemlich unkonkret, finde ich. Er sagt nicht, wie groß oder klein unser Schatz sein muss, wenn wir unser Herz dran hängen. Bei 1.000 Euro fängt es bei 1.000 Euro an und erst bei der Mille. Dann betrifft es nur noch drei Viertel von uns. Und noch ärgerlicher ist, dass Jesus nicht mit dem Finger auf ein paar Superreiche zeigt und sie an den Pranger stellt, sondern er spricht auch zu den Jüngern. Er spricht zu den Leuten, die ihm folgen. Zwei davon haben sogar ihr Geschäft abgeschlossen, um Jesus nachzufolgen. Jesus, der Bergprediger, hat ja auch die Worte gesagt, und wir kennen sie, wie schwer ist es für Reiche, ins Reich Gottes zu kommen. Und sagen, höre ich vielleicht nicht zu. Die Jünger haben das anders gesehen, die haben sofort an den Brust genommen. Ja, wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das bei uns aus? Sie waren tief getroffen. Und Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger spüren, Herr, wir sind auch nicht aus dem Schneider. Wir sind gefährdet. Wir sind gefährdet. Und deshalb lasst auch dieses Wort, oder wollen wir dieses Wort heute Morgen an uns heranlassen. Jesus, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, der meint es immer gut mit uns. Auch wenn wir das manchmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht verstehen. Und deshalb redet er auch eindringlich und werbend zu uns. Er weiß, wie dieser Bann des sogenannten Materialismus auch heute da ist. Und wie die Lebensziele, die Menschen auch ohne Christus und ohne Gott verfolgen, wie die auch ein Stück weit vielleicht auf uns abfärben können und uns in eine Richtung prägen, die vielleicht gar nicht gut ist. Und er will uns bewahren, dass wir nicht den Weg einer großen Masse vielleicht einfach gedankenlos mitgehen. Und zwar mit klaren Argumenten. Das finde ich an der Bibel unter anderem groß. Da ist mein Verstand, der muss voll eingeschaltet sein. Bei der Bildzeitung braucht man das nicht unbedingt. Aber in der Bibel muss ich voll da sein, sonst rauscht es an mir vorbei. Jesus spricht drei Warnungen aus und prüfen wir sie. Die erste Warnung: Vorsicht vor dem Mehr haben wollen. Vorsicht. Wir kennen diesen sogenannten reichen Kornbauer, steht in Lukas 12, kann man mal nachlesen. Der war klug, der hatte Erfolg und der war weitsichtig. Der lebte nicht von der Hand in den Mund irgendwie. Aber er hatte Herzschmerzen. Er hatte Herzschmerzen, er wollte mehr. Er wollte sich vergrößern. Er wollte den Umsatz steigern, der Markt schien günstig, die alten Lager halt abbrechen, durch neue, größere ersetzen. Er wollte perfektionieren oder automatisieren, würden wir heute sagen. Der hatte klare Wünsche, klare Ziele. Er war ein Stratege, nach dem würde man sich heute die Finger lecken. Nach solchen Leuten, die brauchen wir, damit es in unserer Wirtschaft so bleibt, mindestens so bleibt. Und dann, er war auch kein Nimmersatt. Er hat gesagt, wenn ich das erreicht habe, dann sage ich, liebe Seele, jetzt mache ich mal Pause. Jetzt will ich genießen. Jetzt will ich genießen. Und das alles ließ sein Herz höher schlagen. Sein Herz höher schlagen. Nur sein Herz? Oder vielleicht auch unser Herz? Kennen wir nicht auch diese Neigung des Schätzesammelns? Diese Neigung, mehr haben zu wollen. Das steckt in uns drin. Dieses Blut fließt auch in unseren Adern. Der eine sieht das Häuschen des Nachbarn. So war ich diese Woche irgendwo im Gespräch. Und dann will ich das auch haben und will nicht eben in der Mietwohnung sein. Der andere sieht das höhere Gehalt und die Position, also muss ich draufsatteln, dass ich auch dahin komme. Der dritte entdeckt das neue Auto, was herausgegeben ist. Ich muss umsatteln, hat nichts mit Diesel zu tun. Es gibt wieder ein neues Handy. Muss ich haben. Ein neues PC. Der fünfte überlegt, wie er das Geld besser anlegen kann und schneller anlegen kann. Und da ist schon so etwas ganz schnell dabei. Etwas Unzufriedenheit, etwas mehr haben wollen. Auch haben wollen. Und sehr schnell ist es auch vorbei mit der Dankbarkeit, der Zufriedenheit gegenüber Gott, dass es mir eigentlich gut geht. Ich habe mein Einkommen, mein Auskommen, ich kann mir einen Urlaub leisten, ich kann Feierabend machen, ich bin einigermaßen gesund und fit und ich habe Lebensmut und vieles, vieles andere mehr. Und wenn wir fragen, wie kommt das denn, dass da bei uns Menschen so ein gewisser Zug da ist, da landen wir ganz schnell auf der ersten Seite der Bibel. Da ist dieser große Durcheinanderbringer, der Versucher und Verführer am Werk bei Adam und Eva. Und er schafft das, diese beiden aus dem Vertrauen zu Gott herauszulösen. Dass sie das Leben selbst in die Hand nehmen müssen und nicht mehr aus Gottes Hand. Gott, ja, keine Atheisten, aber auch das Glück und die Lebensfreude und die Lebenssicherung, die hängt letztlich von mir ab und nicht letztlich von ihm. Sie brauchen mehr und anderes fürs Leben. Und schon ist Gott abgelöst durch den Gott Mammon. Ersetzt. Und seitdem fließt dieses Blut in unseren Adern, auch in meinen. Auch in meinen. Selbst ist der Mann. Man muss das Leben selbst steuern. und sich selbst verdienen, selbst absichern. Und seitdem sucht der Mensch das Glück in den Schätzen dieser Erde. Seitdem ist es nicht mehr der unsichtbare Gott unsere Mitte, sondern das Sichtbare, das Machbare, das Materielle. Und der Unsichtbare ist vielleicht so wie die Taube auf dem Dach weit weg. Das andere, das kann ich greifen und festhalten und das kann ich bestimmen. Und ihm jagen wir nach und streben wir und was wir wollen. Ich weiß nicht, wer Josef Müller kennt. Wer kennt Josef Müller? Gibt es vielleicht in Speyer auch noch ein paar. Josef Müller, der hat das Buch geschrieben, ziemlich bester Schurke. Ein Börsenmakler, der wahnsinnig viel verdient hat. Und der die Leute übers Ohr gehauen hat, über den Tisch gezogen hat. Und der sagt einmal in seinem Buch den Satz, wenn ich mich auf eins verlassen konnte mit meinen Kunden, dann war es die Gier bei den Leuten. Da konnte ich anknüpfen. Jeder will was mehr haben. Der ist ansprechbar. Übrigens, darauf fixieren sich viele, die etwas von uns wollen. Weil da etwas in uns ist. Sicher kann man wieder morgen einen neuen Staubsauger haben. Das wäre etwas für mich. Ich muss mal Staubsaugen bei uns zu Hause. Schneller geht und so weiter, ganz klar. Dieses, ich konnte mich auf eins verlassen, das ist die Gier bei Menschen. Und so hat er seine Geschäfte gemacht, seine Millionen gemacht und wieder verspielt und so weiter und so weiter. Ich habe das bei mir entdeckt. Meine Kinder, ich habe sehr kluge Kinder, dort will noch jemand rein. Lassen wir sie rein. Meine Kinder haben eines Tages mal gesagt, weißt du, Vater, es wäre gut, wenn wir mal Aktien kaufen. Also gut, junge Leute, die wissen, was man heute so machen soll. Hast du nicht was Geld? Gut, habe ich gesagt, was habe ich? Ich habe mal geguckt und nachgekramt. Und ich sage, gut, 2000 D-Mark war es. 2000 D-Mark. Also Aktien kaufen. Die wissen ja natürlich wo und wie. 2000 Mark Aktien gekauft. Ganz schnell etwas mehr machen wollen. Möglichst mühelos, ja? Legst du im Bett und schläfst und dein Konto weg. Großartig. Und dann habe ich Aktien gekauft. War gut. Und dann habe ich bei mir festgestellt, ich gucke jeden Tag in den Zeitungen, wie die Aktien steigen. Jeden Tag. Und so eine Weile ging das ganz gut. Zunächst war es auch spannend, sowas. Man betritt Neuland und so weiter und so weiter. Steigst du nicht auf, in die Elite irgendwo auf und so weiter. Auf jeden Fall habe ich etwas gemerkt und dann hatte ich noch eine Begegnung irgendwo im Urlaub mit einem Mann, der jeden Morgen als erstes, ich sehe ihn heute so am Strand stehen, hatte eine Zeitung gekauft, neueste Zeitung gekauft, stand da ausgebreitet und er stand immer, er saß nicht, er stand und las die Kurse, Börsenkurse. Und dann hat es mir gedämmert. Das möchte ich nicht. Und das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass das mein Herz fesselt. Und dass das mich so beschäftigt, dass ich da jeden Tag reingucke. Es gibt wichtige Dinge. Und dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, du, ein Experiment, nie mehr in meinem Leben. Nie mehr in meinem Leben. Ich möchte gleich sagen, dass es vielleicht andere gibt, die das ganz anders machen können als ich. Ich möchte nie Gesetz machen. Für mich habe ich die Entscheidung. Ist das nicht gut und ich will das nicht. Gott Mammon, jetzt ist wieder jeder wach. Gott Mammon, die Bibel sagt einmal, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und verstricken sich in viele und schändliche Wünsche und die führen in den Abgrund. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Allen Übels. Und der sind einige verfallen aus der Christenheit. Und sind dadurch vom Glauben abgeirrt. Die waren gut unterwegs. Und sind abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Und dann der letzte sagt, aber du, wenn du es wirklich mit Gott ernst meinst, dann fliehe. Dann fliehe. Dann sage ein bewusstes Nein dazu. Ihr Lieben, das muss man nüchtern einkalkulieren. ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so ist. Und Jesus setzt nüchtern dagegen. Alles, was du dir auf Erden in irgendeiner Weise, was du sammeln kannst, das ist gefährdet vom Mottenrost und von den Dieben. Alles ist unsicher, verlierbar, gefährdet. So kam gestern die neueste Ausgabe vom Fokus. So kommt ihr Geld sicher durch die Krise. Das ist doch, oder? Könnt ihr euch alle kaufen wollen. 33 wichtigsten Strategien für ihr Vermögen. Ich habe mal reingeblättert, muss den Artikel natürlich noch richtig lesen. Aber ich fand es hochinteressant an der Stelle. Heute gibt es Konjunkturflaut, Wirtschaftskrisen, Inflation. Ich habe gerade auf der Herfahrt gehört, wir können bis zu 100.000 Arbeitsstellen verlieren, wenn das da in England, je nachdem wie das mit dem Brexit da wird. Fehlkalkulation und Spekulation, Finanzkrise 2007. Was hat die angerichtet? Oder Immobilien. Ich weiß, wie viele kluge Menschen damals bei der Wiedervereinigung auf Immobilien in der sogenannten DDR gesetzt haben. Und sind voll auf den Bauch gefallen. Auch Christen. Auch Christen. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Vorsicht vor dem Mehr haben wollen. Sei gegenüber dir selbst ein bisschen auf der Hut. Zweitens. Es gibt ein betrübtes Sehvermögen. Wenn dein Auge krank ist, ist dein ganzer Körper krank. Es gibt Menschen mit Sehstörungen, Kurzsichtigkeit. Die haben nicht mehr so den Durchblick. Die übersehen manches. Die sehen manches verzerrt. Und genau davor und davon spricht Jesus. Wer aufs Geld schaut und nach dem Materiellen strebt, übersieht vieles. Da heißt es einmal bei Jesus, da ist davon die Rede vom Betrug des Reichtums. Vom Betrug des Reichtums. Reichtum kann betrügen. Dass der Blick betrübt und getrübt wird. Wer denkt da noch an die Kraft, die wir tagtäglich brauchen? Wer denkt an die Gesundheit, die uns leben lässt? An die Zuversicht, die vor Depressionen schützt? An die Vergebung, die wir immer wieder brauchen, damit wir entlastet leben können? Wer denkt an den Glauben, der uns zuversichtlich macht? Wer denkt an die Liebe, wie wir es eben gesungen haben, die unserem Leben einen unverlierbaren Wert gibt? Wer denkt an die Hoffnung, die uns beflügelt? Ihr Lieben, ohne ein eigenes Haus kann jeder leben. Ob ich aber leben kann ohne ein ewiges Zuhause, ein Geborgenheit in diesem Herrn zu haben, das ist eine andere Sache. Ohne Gehaltsaufbesserung geht es vielleicht zur Not auf. Aber ohne diese gesteigerte Liebe des Herrn und ohne seinen Rückenwind und seinen Rückhalt ist es schwieriger. Ohne das Überangebot von 1000 kleinen Dingen und Verbesserungen des Lebens kann ich wohl auskommen. Aber nicht ohne das Sonderangebot seiner Gnade, diese Lebensfreude, die er schenkt. Das sollte man sehen. Die dritte Warnung von Jesus. Zunächst kann man besitzen und dann kann man besessen sein. Erst Besitzer und dann Besessener. Es fällt auf, dass Jesus scheinbar tiefer sieht als wir. Und deshalb sieht er den Gütern dieser Welt, Bankkonto, Eigentum, Aktien und vieles andere mehr, nicht nur tote Gegenstände, sondern Mächte. Jesus wagt es, das Geld einen Herrn zu nennen. Einen Gott, den Gott Mammon, in dessen Falle man kommen kann, manchmal ohne es zu merken, geschweige denn zu wollen. Und dem man dann dienen muss. Da kann es schnell sein, dass ich zunächst Geld habe und dann hat das Geld mich. Da meint man Aktien zu besitzen und auf einmal ist man besessen davon. Ich habe eben davon geredet. Da spricht man vor berechtigter Vorsorge und Fürsorge. Die ist auch durch dieses Wort nicht ad acta gelegt. Nein, ganz gewiss nicht. Aber man merkt nicht, wie die Gedanken total darum kreisen und man immer mehr anhäuft. Da muss man sich berechtigterweise absichern und auch versichern. Und auf einmal merkt man, man möchte sich gegen alles Mögliche versichern. Man hat ja gesagt, die Deutschen seien Weltmeister in Versicherungen. Ich weiß nicht, wie das so ist. Man muss das mal prüfen. Und wo das passiert, da ist es passiert. Man kann auf einmal einen neuen Herrn haben, einen Gott. Und hier beherrscht uns etwas, was uns eigentlich dienen sollte. Das soll uns dienen. Auch das Geld soll uns dienen. Wir sollen Herr darüber sein. Wir sollen bestimmen darüber. Aber es soll uns nicht im Griff behalten. Da wird etwas zur Lebensmitte, was eigentlich nur als Lebensmittel gedacht ist. Nicht mehr das Geld dient uns, sondern wir müssen dem Geld dienen. Unser Herz hängt fest. Billy Graham, kennen manche, ist jetzt gestorben, heimgegangen in die Ewigkeit mit, ich glaube, 97. Udo? Ja. 17 Jahre.
Oder Ziel.
Gebe ich dir. Ja. Silberhochzeit ist drin. Ja. Billy Graham hat einen Satz gesagt, unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Nochmal. Unser Konto ist ein theologisches Dokument. Es zeigt, wen oder was wir tatsächlich verehren. Man könnte sagen, das ist auch ein Echtheitstest auf den Glauben. Nun, ich war die Tage auf einer Pastorenkonferenz in Süddeutschland und da hielt jemand zufällig auf eine Andacht über dieses Wort. Für uns Pastoren, das war hochinteressant. Und auf einmal kam er auf einen ganz anderen Gedanken. Dieses Wort Mammon, diese Schätze sammeln. Geht das nicht vielleicht auch auf eine ganz andere Weise? Und dann sagt er uns etwas. Schätze sammeln, soziale Schätze sammeln. Zum Beispiel der Besitz an medialen Freunden und Followern. Das ist, da möchte ich steigern. Da merke ich, wie ich gefragt bin, als Person und mit meiner Meinung. Oder, das geht bis in die Gemeinde hinein, so sagt er mir, Ansehen und Einfluss gewinnen. Wenn das zur Maxime unseres Lebens wird, dann kann ich da mir einen Schatz anhäufen wollen. Oder bestrebt sein, dass alle immer gut von mir denken. Und ich mein Fähnchen so in den Wind stelle. Schätze sammeln. Das ist für mich wichtig. Es hat mich nachdenklich gemacht, dass man mal wegkommt, irgendwie vom Geld und Hab und Gut und Autos und so weiter, sondern dass Schätze sammeln auch ganz anders geschehen kann. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Diesen Satz versteht jeder, der schon mal verliebt war. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und der Schatz, der will dir unsere Aufmerksamkeit. Nein, die schenke ich ihm total von selbst, ganz klar von innen heraus. Und der Schatz, der erfüllt und besitzt das Herz. Um ihn kreisen ständig meine Gedanken. Daran denke ich am meisten, ich aufstehe, ins Bett geht wieder mal. Und von dem verspreche ich mir. Ich glaube, Luther war es, der hat diesen Satz gesagt. Sage mir, woran dein Herz hängt, worum es kreist. Und ich sage dir, wo dein Gott ist. Womit beschäftigst du dich am meisten, heißt es etwas? Was kreist immer wieder um dich? Das ist deine Lebensmittel. Da ist dein Gott. Wo ist dein Gott? Und daran schließt sich die Frage an, was ist mein Schatz? Was ist mein Schatz? Was ist dein Schatz? Das Zitat von Luther lautet wörtlich, was der Mensch liebt, das ist sein Gott. Denn er trägt es in seinem Herzen. Er bewegt es Tag und Nacht. Er schläft mit ihm, er wacht mit ihm. Es sei, was es sei, Reichtum oder Geld, Vergnügen oder Ehre und, und. Warum kreisen meine Gedanken um mein Herz? Ich bin immer erstaunt, wie ein Luther die Dinge wirklich den Nagel auf den Kopf trägt, die Dinge beim Namen nennt und sagt, genau das ist es. Wir sagen, oh Gott, Gott gehört zu uns. Und dann die Frage, worum kreist mein Denken, meine Wünsche, meine Ziele? Was beschäftigt mich am meisten? Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen, sagt Jesus. Man kann nicht zwei Schätze haben. Man kann sein Herz nicht verteilen. Man kann es nicht teilen, das ist unvereinbar, entweder oder. Und zwischen Gott und Geld gibt es keine Freundschaft, hat jemand mal gesagt. Da gibt es nur Feindschaft. Nur Feindschaft. Sie werden nie Freunde, sondern sind immer Rivalen, die uns haben wollen. Und sie tragen unterschiedliche Früchte. In der Predigt nächste Woche geht es genau um die Fortsetzung dieses, um die Auswirkungen auch an der Stelle. Da ist entweder von Gottvertrauen die Rede, dass ich wirklich um Gott kreise, dass Gott mein Schatz ist, dann hat er seine unwahrscheinliche Geborgenheit. Mitten in der Unsicherheit des Lebens. Dann wird mich das prägen, auch dort, wo ich viele Sorgen habe. Dann weiß ich, wo ich mich hinwenden kann. Dann werde ich furchtloser und gelassener. Und dann ist von Gott Mammon die Rede. Das heißt, ich muss mir mein Leben selbst sichern. Ich muss mir mein Leben selbst sichern und bin dafür verantwortlich. Ich kenne keine höhere Instanz, keinen guten Hirten, der für mich sorgt. Ich finde das immer gut, diese Gleichung Gottvertrauen oder Heidenangst. Interessante Formulierung, oder? Heidenangst. Davon spricht Jesus. Nächste Woche hört ihr ganz gewiss davon mehr. Jesus sieht in Mammon einen großen Gegner Gottes. Jetzt muss man ja nochmal fragen, stimmt das überhaupt oder ist das nicht ein bisschen zu übertrieben? Zu stark aufgetragen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich denke schon, die Älteren auf jeden Fall. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren in Deutschland die Kirchen voll. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Und heute? 3,5%. Ludwig Erhard kennen manche, oder? Spielt man ausnahmsweise nicht, weil Bayern München war ein ehemaliger Bundeskanzler. Der hat einmal gesagt, der das Wirtschaftswunder angeguckt hat: Ich wusste nicht, dass wenn ich dem deutschen Volk den Wohlstand mehre, gleichzeitig die Altäre und die Kirchen leere. Der Satz hat mich sofort angesprochen. Sofort. Da ist was dran. Da ist was dran. Ich wusste nicht, dass ich, wenn ich dem Volk den Wohlstand mehre, ihnen helfe, dass es ihnen besser geht. Dass gleichzeitig das Geistliche, dass Gott hinten runterfällt, um es mal so platt zu sagen. So wird es dann. Gott und Mammon geht nicht. Manche versuchen das ja parallel. Das kann man machen. Gott am Sonntag, der Mammon unter der Woche. Gott im Herzen, im Alltag, da regieren die Zahlen. Da hat Gott nichts mit zu tun. Versteht ihr nichts von? Jesus sagt, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Warum nicht? Und er macht das deutlich am Bild eines Sklaven, einem alten Bild. Und er sagt, man kann vielleicht zwei Arbeitgebern, wenn man das will, kann man vielleicht eine Arbeit. Habe ich jetzt vorige Woche jemanden kennengelernt, der hat einen Fulltime-Job in der Europäischen Kommission und hat nebenbei noch 20 Stunden Arbeit da an der Uni, um für sich was zu erreichen. Also es ist noch möglich. Aber ein Sklave hat immer nur Sklave, schwieriger Ausdruck von sein, hat immer nur einen Besitzer. Der hat ihn gekauft, der gehört ihm, der hat für ihn bezahlt und so weiter. Und dem dient er allein. Und Jesus übertragen sagt, Freunde, überlegt doch mal, wem ihr gehört. Von wem ihr herkommt. Von wem ihr das Leben empfangen habt. Und wer letztlich dafür zuständig ist, dass euer Leben so verläuft, dass ihr schnaufen könnt, dass ihr weiterleben könnt. Bin ich es nicht? Und schon stehen wir vor dem ersten Gebot, was hier mit hineinspielt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich gebe und teile die Ehre mit keinem anderen, sagt er. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, wussten wir das? Ihr könnt nur sagen, guter Fußballer sagt gut, auch noch ein guter Fußballer kann ich neben mir dulden. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Kann man durch die ganze Bibel verfolgen. Warum? Weil er allein, und eben haben wir es gesungen, wir haben es bewusst gesungen, er allein es gut mit uns meint. Er allein. Und er möchte uns vor so vielen Dingen bewahren. Deshalb, der Gott Mammon ist kein guter Hirte, der ist kein Lebensspender. Und er ist kein guter Herr und kein Heiler. Geld mag uns beruhigen, das kennen wir alle. Geld mag uns beruhigen, aber es wird letztlich nie befriedigen. Verspricht viel und hält wenig. Deshalb
sagt Jesus, mach dein Leben fest. Mach dein Leben fest in Gott. Aber wie immer, und das ist für mich auch so wichtig, Jesus ist nie nur der sagt Nein. Er sagt immer auch Ja. Das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht der Verbieter, sondern der Wegweiser. Und nicht der Lebensverneiner, sondern der Gönner. Und deshalb lässt er es auch hier nicht bei den drei Warnungen, sondern darf ich mal hier drei Aufmunterungen dagegen setzen. Erstens, werde reich, aber an der richtigen Stelle. Werde reich, aber an der richtigen Stelle. Sammelt, sagt er. Sammelt, nur zu. Sammelt. Füll dein Konto auf. Nur du musst die richtige Bank aussuchen. Das ist. Und er sagt, die richtige Bank ist im Himmel. Die richtige Bank ist im Himmel. Da ist der Schatz unverlierbar und ungefährdet. Da muss erst etwas Entscheidendes passieren. Ihr kennt Matthäus 13, die Gleichnisreden von Jesus. Da ist so ein Bauer, Jesus hat immer Beispiele aus dem Alltag genommen, ist so ein Bauer, der ist am Pflügen und auf dem Acker seines Lebens und auf einmal stoppt sein Pflug und er schaut nach, ist ärgerlich. Ich habe früher selbst gepflügt und ich weiß, wie ärgerlich ich war, wenn ich absteigen musste und nachgucken, wieder so ein dicker Stein oder irgendwas musste ich wegtragen. Und da macht er den Schatz seines Lebens. Und er hat sofort erkannt, das ist grandios. Und er hat den Schatz wieder schön versteckt, ist nach Hause, hat das Land gekauft, damit dieser Schatz ihm gehörte. Er hat alles, heißt es dort, hingegeben, um diesen Schatz zu gewinnen. Übrigens, so ganz nebenbei, könnte sein, dass von euch jemand zu Hause so ein kleines Stückchen Papier hat. Die blaue Mauritius. Wenn ihr die habt, könnt ihr zu mir kommen, ich gebe euch meine ganze Briefmarkensammlung, gebe ich dafür hin. Guckt bitte nochmal nach. Bis nächste Woche. Ihr Lieben, er hat den Fund seines Lebens gemacht. Ohne Bild. Man muss die größte Entdeckung machen. Das größte, vor dem größten Geheimnis staunend stehen. Und zuzugreifen. Und das ist Jesus, der Christus Gottes. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich das entdecke, dann bin ich bereit, alles einzusetzen, um ihn zu gewinnen für mein Leben und ihn festzuhalten. Schätze sammeln im Himmel. Das heißt also, dass ich das große Geschenk Gottes mit meiner ganzen Existenz annehme und dass ich es festhalte. Dass ich mit diesem Christus unterwegs bleibe. Und dass er nun mein Leben veredelt und verschönt. Und er schaut sogar in das Kleingedruckte rein. Nicht als der große Oberlehrer, sondern als der große Gönner, der uns veredeln will, zum Guten prägen will. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und dieser Schatz bleibt. Wir suchen ja alle die todsichere Anlage, oder? Ich glaube, es gibt nur eine einzige todsichere Anlage. Und das ist Jesus. Die todsicherste Anlage ist Jesus, die den Tod überdauert und uns diesen Schatz im Himmel bringt. Es gibt nichts Besseres und das noch mit ewiger Dividende und verlierbar. Die zweite Aufforderung. Gewinne und erhalte dir ein gutes Auge. Ich wurde erinnert an den Mose. Die Bibel, Sie kennen das. Mose, der wurde ja adoptiert von der Tochter des Pharaos und dem ging es glänzend in Saus und Braus. Das war großartig. Und dann steht im Hebräerbrief, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes, mit den Glaubenden, Schwierigkeiten aushalten, als für kurze Zeit gut leben und genießen. Er war sicher, dass das Leben mit Gott trotz aller Schwierigkeiten wertvoller ist als alle Schätze Ägyptens. Denn er blickte auf die zukünftige ewige Belohnung. Da hat Mose hingeblickt. Und deshalb konnte er auch Nein sagen zu vielem Verlockenden, was ihm beim Pharao angeboten wurde. Wer den Schatz im Acker, Schatz im Leben findet, Jesus, der bekommt einen klaren Blick, einen ganz klaren Blick, einen Durchblick. Und er sieht, was andere nicht sehen oder andere vielleicht auch nicht sehen wollen. Und er beginnt, vom Ziel her zu denken. Vom Ziel her zu denken. Er hat das Ziel im Auge. Und das möchte er unter allen Umständen erreichen. Und er beginnt, von daher zu denken. Und Jesus schenkt ihm, was alles andere ihm nicht schenken können. Paulus drückt das mal so aus. Ich baue mein Leben nicht mehr auf das Sichtbare aus, sondern auf das Unsichtbare, eben auf Gott. Denn das Sichtbare besteht für eine kurze Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig. Das ist. Nochmal Josef Müller, vorhin schon mal zitiert, der sagt, in der dunkelsten Zeit meines Lebens durch finanzielle Verstrickungen sich wirklich in den Sumpf hineingekommen. Da hat mich das Licht Jesus erreicht. Da hat mich das Licht Jesus erreicht. Und heute hält er Vorträge über die zerstörerische Macht auch des Mammon. Ihr Lieben, wer diesen Blick darauf richtet, der wird dankbar, zufrieden und bekommt ein ruhiges Gewissen. Und Paulus sagt, man macht das so haben, als hätte man nicht. Über den Satz habe ich immer nachgedacht. Was ist denn haben? Wenn ich meine Frau so behandle, haben, als hätte ich sie nicht, würde sie ganz schön bedanken wahrscheinlich. Ja? Und mich schon investieren, um meine Frau zu behalten. Haben, was hätte sie nicht? Das heißt, schafft euch die richtige, sorgt für die richtige Nähe und die richtige Distanz. Das ist das Entscheidende. Gebraucht das freudig. Ihr dürft es genießen. Vergesst aber auch nicht das Abgeben und Mitteilen. Das ist. Ich habe gelernt, sagt Paulus mal, der große Lebenskünstler, ich kann beides, ich kann Not leiden und den Wohlstand leben. Was ist denn eigentlich schwerer? Ich kann beides sagen. Das habe ich durch Jesus gelernt. Finde ich toll. So oder so. Ich denke an eine Frau aus dem Iran. Sie sagte, ich habe meinen Mann durch meine Unzufriedenheit wirklich immer zur Höchstleistung getrieben. Du musst mir Geld in die Hause bringen und so weiter und so weiter. Und dann sagt sie, ich will es kurz machen, eines Tages bin ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und da kam ein solcher Friede in mein Herz hinein. Ich wurde eine zufriedene Frau. Und das hat viele wunderbare Auswirkungen in unserer Ehe nach sich gezogen. Ein Zitat. Kein Christ kommt im Glauben voran, wenn er nicht lernt, mit Geld umzugehen. Mag auf den ersten Eindruck, ich weiß nicht, aber stimmt. Wer damit nicht lernt, in einer guten Weise zu leben und umzugehen, dass er das Geld hat, er Herr darüber ist, der wird sich Schmerzen zufügen. Der wird im Glauben nicht wachsen. Ich könnte viele Beispiele sagen, die ich aber hier aus sehnsüchtigen Gründen nicht sagen kann. Das ist so ein wichtiges Wort. Eine ganz bekannte, vielleicht manche von uns hier bekannte Unternehmerin, sie hat einmal gesagt, für den Christen ist es selbstverständlich, dass er 10% seines Einkommens Gott schenkt. Damit bleibt er bewahrt. Das ist eine Möglichkeit, dieser Falle zu entgehen. Sie fügt aber noch hinzu, dazu kommen noch 10% der Zeit. Das sagt sie als Unternehmerfamilie mit einigen tausend Angestellten, die schwer arbeiten müssen. Und wo sie schwer arbeiten müssen. Aber sie hat gesehen, dann hat mich auch die Firma nicht. Dann hat mich auch unsere große Firma nicht gekriegt, sondern ich habe die Firma. Wenn ich Gott den Teil gebe, der ihm gebührt, bleibe ich ein bewahrter Mensch. Und das Letzte, lass dir den größten Schatz nicht rauben. Paul Gerhard hat das für mich einmal so gut ausgedrückt. Gott ist das Größte, Schönste und Beste, das Süßeste und Allergewisseste aus allen Schätzen, das edelste Geschenk. Lass dir das nicht rauben. Letzter Satz. Deshalb lasst uns unseren Glauben pflegen. Und Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzem Willen und einem ganzen Verstand. So bleiben wir gut unterwegs. Amen.
Lasst uns ein Lied miteinander singen und wir stehen dazu einmal auf. Das Lied handelt von Gnade und Wahrheit.